Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft und nach der Geburt.
Hallo zusammen, ich bin Katharina und Host dieses Podcasts. Und diese Folge ist für mich eine ganz besondere Folge. Aber bevor wir starten und ich euch mehr dazu verrate, möchte ich gleich eine Triggerwarnung aussprechen. Denn ich spreche in dieser Folge mit meiner Gesprächspartnerin über zwei sehr sensible Themen. Und zwar zum einen über Depressionen und zum anderen über Abtreibung. Wenn euch diese Themen zu sehr belasten, dann hört euch diese Folge bitte nicht oder nicht alleine an. Ich bin ja mit meinem Podcast vor so gut einem Jahr gestartet, weil ich durch meine eigenen Erfahrungen gemerkt habe, dass Schwangersein und Mutterwerden oder auch Muttersein nicht immer nur die heile rosa Welt bedeuten, sondern auch andere Themen eine Rolle spielen, über die in unserer Gesellschaft oft nicht offen geredet wird. In meiner Folge 3 spreche ich über meine eigene Schwangerschaftsdepression und was das für mich, meinen Mann und die Schwangerschaft für Auswirkungen hatte und was das für uns bedeutet hat. Seitdem bekomme ich ganz viele Nachrichten von Frauen, die Ähnliches erlebt haben und die sich bei mir bedanken, dass ich über meine Schwangerschaftsdepression so offen spreche, weil sie dann merken, dass sie nicht alleine sind. Ja, und diese Nachrichten, die bedeuten mir echt viel. Das ist irgendwie so das schönste Feedback, das man bekommen kann. Und eine von ihnen ist Sabine. Sie hat sich bei mir gemeldet, weil sie Ähnliches wie ich in ihrer Schwangerschaft erlebt hat. Ihre Depression war allerdings so schwer, dass sie keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat, als eine Abtreibung vorzunehmen. Den richtigen Namen meiner Gesprächspartnerin, den verraten wir nicht. Der ist nicht Sabine und wir haben außerdem ihre Stimme anonymisiert. Warum? Das erklärt sie euch am besten selbst.
Also es ist so, dass von meiner Schwangerschaft damals gar nicht alle wussten, weil vor Woche 12, das haben wir bei der anderen zwei Schwangerschaften auch nicht gemacht, also haben wir das einfach niemand erzählt. Meine zwei Kinder wissen zwar, die haben das auch mitgekriegt, dass ich depressiv war, aber die wissen nichts oder nicht den Verlauf oder auch nicht von meinem Abbruch damals. Und das möchte ich ihnen irgendwann gern selber erzählen und ich möchte einfach nicht, dass sie es auf dem Weg quasi erfahren. Und das Thema ist einfach so heikel. Auch in meinem Umfeld gibt es einige wichtige Menschen, die mich auch verstehen und denen ich es erzählt habe. Aber ja, man möchte sich einfach selber aussuchen, wo das gut aufgehoben ist.
Ja, und ich verstehe Sabines Wunsch nach Anonymität sehr gut, weil ich zum Beispiel, nachdem ich meine Folge 11 zum Thema Abtreibung veröffentlicht habe, plötzlich mehrere schlechte Bewertungen für meinen Podcast bekommen habe. Also es gibt einfach Themen, über die man offen spricht und sich vielleicht erhofft, dass es viel Verständnis gibt oder dass positive Reaktionen kommen, aber dann doch auch negative Reaktionen kommen und manche Menschen das vielleicht nicht so toll finden. Und deshalb akzeptiere ich das total und deshalb erscheint Sabine hier anonymisiert. Aber jetzt soll es nur noch um ihre Geschichte gehen und um das, was sie erlebt hat. Nimm uns mal kurz mit an den Anfang deiner Schwangerschaft, über die wir jetzt ja sprechen. War das Kind geplant? Wie lief das alles bei dir und deinem Mann ab?
Also das war unser drittes geplantes Wunschkind. Wir haben länger überlegt. Ich war schon ambivalent davor, weil es mit meiner Kaiserschnittnarbe Probleme gab. Da wurde ein Riss in der Gebärmutternarbe festgestellt. Man hatte mir damals, oder ein Arzt, dem ich vertraut habe, hat mir gesagt, wir müssen die Narbe nochmal aufmachen, rekonstruieren im Prinzip. Und sonst ist keine weitere Schwangerschaft möglich, weil die Narbe reißen kann. Es war ein Chefarzt von der Klinik. Wir haben ihm geglaubt, weil er hat auch meine anderen zwei Kinder, hat einen Kaiserschnitt gemacht und habe damals quasi dann die OP gemacht. Und hat sich aber danach herausgestellt, dass die Narbe nach einem halben Jahr wieder so aussah. Ich war dann bei einem tatsächlich anderen Chefarzt in einer anderen Klinik und der hatte mir gesagt, er sieht sowas öfter, wäre kein Problem, eine Schwangerschaft auszutragen. Der Fötus darf sich nur nicht auf der Narbe oder in der Nähe einnisten. Das wurde dann damals auch untersucht und es war alles eigentlich in Ordnung. Es kann aber sein, dass dadurch vielleicht auch Ängste unterschwellig entstanden sind. Allerdings zum Anfang der Schwangerschaft habe ich mich ja nur gefreut. Ich habe immer recht schnell gemerkt, dass ich schwanger bin. Schon vor einem Test, mir war immer schon schlecht. Und wir haben uns wirklich gefreut. Und ich habe dann einen Schwangerschaftstest gemacht, der war positiv. Auch da habe ich mich noch gefreut. Und ich erinnere mich genau an den Tag. War vielleicht 2 Tage nach dem Test, wo das Ganze angefangen hat, ja.
Du sagst, wo das Ganze angefangen hat. Also ich erinnere mich auch noch, dass ich relativ schnell in das sogenannte Loch, sagt man ja gerne, aber ich kann das gut nachvollziehen, weiß nicht, ob du auch damit was anfangen kannst, gefallen bin, dass es mir richtig schlecht ging damit. Ja, ich hatte das ja schon angedeutet und viele von euch wissen das wahrscheinlich auch. In meiner Folge 3 berichte ich über meine eigene Schwangerschaftsdepression. Außerdem gibt es auch noch eine Sonderfolge, in der ich aus meinem Tagebuch vorlese, das ich in der Zeit geführt habe. Da berichte ich dann genau über diese Gefühle, wie sich die Depression am Anfang der Schwangerschaft für mich angefühlt hat. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann hört doch gerne mal in meine Folge 10 rein. Wie war das bei dir? Wann hast du gemerkt? Also, du hast gerade gesagt, das war 2 Tage später. Wie hat sich das bei dir ausgewirkt? Wie hast du dich gefühlt?
Also ich habe am Anfang eigentlich nur gemerkt, dass es im Kopf sich irgendwie dreht und dass meine Gedanken sich drehen. Und immer wieder hat mein Kopf oder halt, ich wusste ja zu dem Zeitpunkt gar nicht, was mit mir los ist, hat mir gesagt, du willst es nicht, du willst das Kind gar nicht, du schaffst es auch nicht, du willst es nicht. Ja, so hat es angefangen. Und im Verlauf wurde das eigentlich immer schlimmer. Also es gab Momente, wo ich wieder relativ klar war, auch immer ambivalent hin und her gerissen noch. Doch, ich will das und im nächsten Moment, ich will das nicht mehr. Und die Diskussionen damals zwischen mir und meinem Mann waren wirklich, ich habe ihm jeden Abend gesagt, ich will es nicht, was machen wir, soll man oder soll man nicht. Und dazu kam natürlich, mir war es jeden Tag schlecht, weil ich war ja schwanger. Ging dann weiter, dass ich immer müder wurde und schläfrig und total durcheinander, einfach nicht mehr ich selber vom Gefühl. Also ich hatte so das Gefühl, ich habe mich verloren irgendwie und ich kann das gar nicht so, wenn man es nicht selber erlebt hat, nicht so genau beschreiben, aber es wurde immer schlimmer, der Zustand, teils auch mit Panik und Ängste und immer wieder die Frage, was ist eigentlich mit mir jetzt los? Eigentlich müsstest du dich doch freuen und du bist doch schwanger mit deinem dritten Kind.
Sorry, aber da muss ich jetzt noch mal reingehen, denn das bewegt mich einfach total. Ich kann das, wenn ich das jetzt noch mal so höre, so gut nachfühlen, was Sabine da erzählt. Genau diese Gefühle hatte ich auch am Anfang meiner Schwangerschaft. Man versteht einfach die Welt nicht mehr und kann sich selbst auch nicht mehr fühlen und man verzweifelt einfach.
Gleichzeitig hast du aber noch 2 Kinder daheim, um die du dich auch eigentlich kümmern solltest, ja.
Ich glaube, du sagst ja was ganz Wichtiges. Ich glaube, das ist immer schwierig, anderen Leuten zu erklären, wie sich eine Depression anfühlt, die noch nie eine hatten. Weil man fühlt sich da einfach auch nicht mehr, also ich habe mich da auch nicht mehr wie mich selber gefühlt so. Ich wusste gar
Genau.
nicht, wie ich mir helfen kann. Also man kann sich ja immer irgendwie helfen. Man kann weinen, wenn man traurig ist. Man kann mit anderen Leuten reden. Aber in so einer depressiven Situation kann man eigentlich machen, was man will. Es wird einfach nicht besser im ersten Moment.
Ja, genau, es wird einfach nicht besser und ich erinnere mich auch an eine gewisse Leere, die ich hatte. Also ich habe einfach nichts mehr richtig gefühlt. Also es war auch bei Ultraschalluntersuchungen, ich habe nichts gefühlt. Ich habe auf den Bildschirm geguckt, war eigentlich traurig, ich habe geweint, ich habe nichts gefühlt, mir war alles egal. Ich wollte es auch nicht. Ich hatte zwischen meine 2 Kinder, tatsächlich auch eine Fehlgeburt und das war damals total traurig für uns. Aber wie gesagt, in dieser dritten Schwangerschaft, ja, mit dem dritten Kind, da war einfach nichts mehr. Das Einzige, was ich gefühlt habe, war das Gefühl zu meinen Kindern und einfach auch das Gefühl, ich möchte weiterhin für die da sein. Und je mehr die Depression weiterging, habe ich immer gedacht, Mist, ich kann mich nicht mehr um die kümmern, ich will mich aber um die kümmern, aber es geht einfach nicht. Und das so, ja, sich selber so zu verlieren, ist eigentlich unfassbar. Hätte ich nie gedacht, dass das so ist, ja.
Du hast gerade auch deinen Mann angesprochen. Wie war das denn? Hat er sofort gemerkt, es geht ihr jetzt wirklich richtig schlecht oder hat er sich auch mal gedacht, was soll das denn jetzt? Wir haben doch jetzt ein Kind geplant und jetzt will sie es plötzlich nicht mehr.
Nee, eigentlich nicht. Also er hat mich eigentlich, soweit ich mich erinnere, immer verstanden. Er stand mir auch immer zur Seite. Er hat mit mir geredet. Er stand immer hinter mir. Und ich glaube, er hat auch recht schnell, oder nein, eigentlich haben wir es beide nicht erkannt, dass das eine Depression ist. Also ganz, ganz lange nicht mehr. Wir wussten wirklich einfach nicht mehr, was los ist. Die Situation war immer mehr total verfahren, aber er war immer für mich da, ja.
Das ist echt krass in solchen Situationen. Ich weiß auch noch, wie mein Mann immer versucht hat, seine eigenen Gefühle dann nach hinten zu stellen,
Ja.
weil für die ist es ja auch hart, weil die kriegen ja auch ein Kind
Ja.
oder erwarten eins. Und man, glaube ich, ist es schwierig dann das einzuschätzen, was jetzt mit der Frau eigentlich gerade los ist und wie man damit umgeht. Aber umso schöner ist es, wenn derjenige dann hinter einem steht. Das kann ich echt gut nachvollziehen. Ich finde es total wichtig, dass ich jetzt schon an dieser Stelle so früh in dieser Podcast-Folge darauf hinweise, dass es wichtige Stellen gibt, bei denen man sich bei einer Depression oder speziell auch bei einer Schwangerschaftsdepression Hilfe holen kann. Und das gilt nicht nur für die betroffene Schwangere selbst, sondern auch für den Partner oder die Partnerin. Ich denke heute manchmal noch ganz viel darüber nach, ob mein Mann vielleicht nicht auch Hilfe in der Zeit gebraucht hätte und nicht nur ich. Wenn ihr betroffen seid oder ihr Betroffene kennt, alle wichtigen Anlaufstellen, die findet ihr in den Shownotes. Du hast gesagt, ihr habt es nicht gleich erkannt. Habt ihr dann irgendwie mit dem Frauenarzt mal drüber geredet oder irgendwie versucht, euch schnell Hilfe zu suchen? Wie war das?
Also ich erinnere mich, dass beim ersten Ultraschall, ich glaube in Woche 6 war das, ja, nee, ja, 6 oder 7 war es, ich habe es nicht so genau im Kopf, waren wir schon dort und ich habe dort schon geweint und sie hat die andere Schwangerschaft auch mit mir gemacht. Sie kennt mich und sie hat, glaube ich, gemerkt, dass was nicht stimmt, aber nicht so, ja, nicht, dass es so schlimm ist. Sie hatte mir dann auch eine Adresse gegeben für ein Krankenhaus mit einer Telefonnummer für die psychologische Ambulanz. Ich habe da aber nie angerufen, weil ich dachte, nee, also ich doch nicht. Also was soll denn da jetzt los sein? Dann hat sie mir aber irgendwann, ich kann es auch nicht genau sagen, Woche 8 oder 9 von einer Psychologin, das war die Frau Weigle, war ich sehr dankbar für. Wir haben gleich angerufen, ich konnte auch kommen, man konnte sie auch am Wochenende anrufen. Davor gab es aber noch, dass ich, weil ich ja relativ früh dann schon in meinem Kopf, also die Depression hat mir gesagt, also wirklich, ich möchte die Schwangerschaft abbrechen. Hat sie mir immer wieder gesagt. Da war ich bei Beratungsstelle, wie bei Pro Familia, da muss man ja auch hin, bevor man eine Abtreibung macht. Ich hätte auch den Schein da schon liegen gehabt. Den habe ich immer erzählt, ich weiß nicht, was los ist. Das ist ein Wunschkind, aber ich will es nicht mehr, ich fühle mich nicht gut. Die hatten auch mal sowas erwähnt, wie Depressionen, sind aber tatsächlich da auch nicht näher drauf eingegangen. Ich glaube, die waren irgendwie auch überfordert oder konnten nicht richtig helfen. Dann war ich mal bei meiner alten Hebamme. Da hat man auch ein Gespräch, aber letztendlich ja, konnte mir nichts so richtig helfen. Und ich war dann zu Gesprächen bei der Frau Weigle.
Frau Weigle, Konstanze Weigle, ist übrigens die Psychotherapeutin, mit der ich in meiner Folge 3 über meine Schwangerschaftsdepression spreche.
Das ist ein großes Tabuthema in unserer Gesellschaft, ne? Dass eine Mutter auch mal sagt, ja, ich bin jetzt nicht einfach nur glücklich.
Sie ist wirklich eine Expertin auf diesem Gebiet. Sabine und ich sprechen nachher nochmal ganz genau über sie, aber nur damit ihr schon mal wisst, wer sie ist, weil wir jetzt schon zweimal, glaube ich, sie erwähnt haben. Einen Link zu ihrer Praxis, den findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Sie konnte mir sehr gut helfen, konnte mir erklären, was mit mir los ist im Prinzip. Wir haben viel gesprochen.
Ich finde es interessant. Ich glaube, also mir ging es ähnlich, dass Menschen damit einfach überfordert sind, dass eine schwangere Frau nicht glücklich ist. Also eine gewollt
Ja,
schwangere Frau. Ich glaube,
genau das.
da traut sich keiner irgendwie was zu sagen, auch so eine Beratungsstelle nicht, weil die, glaube ich, Angst hat, was Falsches zu sagen oder was Falsches zu raten in dem Moment.
So war es. Also tatsächlich hatte ich, Jetzt im Nachhinein kann ich wirklich auch sagen, habe ich das Gefühl, zum Teil waren diese Beratungsstellen wirklich auch damit überfordert, so wie mir selber halt auch. Ja, so
Ja.
war
Umso
das.
wichtiger ist es eigentlich, dass man schnell psychologische Betreuung bekommt. Aber so einfach ist das gar nicht. Also, ich meine.
Nee, ich habe von meiner Frauärztin dann die Psychologin empfohlen gekriegt. Da war aber die Schwangerschaft ja schon weiter. Ich konnte aber gleich hinkommen. Hätte es die Frau Weikle nicht gegeben, ich habe keine Ahnung, wie mir das alles geschafft hätte. Also ich war öfters bei ihr dann zum Gespräch. Ich weiß, dass mein Mann am Wochenende bei ihr angerufen hat, weil ich schier durchdreht bin. Also ich habe teils nur geweint, habe in der Wohnung rumgeschrien, hatte Panik. Und ich weiß nicht, wie viele so Stellen es gibt. Ich weiß, es gibt es Schatten und Licht. Aber man muss ja in der Situation auch erstmal die Kraft haben und sich dazu melden. Also man hat ja gar nicht mehr die Kraft, weil man ist ja total erschlagen und antriebslos auch. Und man bis dahin hat auch noch keiner ausgesprochen, dass ich eine schwere Depression habe.
Du sagst da was ganz Wichtiges. Also das kann ich 100% nachvollziehen. Ich finde es auch so witzig, ist jetzt das falsche Wort, aber Frau Weikle verbindet uns wirklich sehr krass, weil mein Frauenarzt damals auch gesagt hat, hier, die rufen Sie jetzt an. Die hilft Ihnen. Dies ist die Beste in dem Bereich. Und dann habe ich ihr, ich habe es nicht geschafft, sie anzurufen. Ich habe ihr eine Mail geschrieben. Auch das hat mich Kraft gekostet. Und sie hat mir dann aber geschrieben, dass sie nicht mehr an ihrer alten Stelle ist, sondern jetzt an einem neuen Ort und dass sie deshalb mir nichts anbieten kann. Und das hat mich in dem Moment so zurückgeworfen, weil allein die Kraft aufzuwenden, eine Person anzuschreiben, wo ich die Hoffnung hatte, die kann mir helfen und die sagt mir dann, kann ich aber nicht,
Ja,
war für mich
genau.
so hart. Deswegen, ich kann das alles so gut nachvollziehen, aber um es kurz zu beenden, sie hat mir dann Gott sei Dank jemand empfohlen, wo ich mich an die Stelle, an die ich mich wenden kann. Und da habe ich dann meine Therapeutin gefunden, die mir dann sehr schnell einen Therapieplatz angeboten hat. Aber sowas muss halt erst auch mal funktionieren, finde ich. Und wenn ich mir vorstelle, dass man in dem Moment nicht so eine Person wie Frau Weigle hat, dann wird es, glaube ich, echt schwierig, dass man da Hilfe bekommt.
Genau, und ich habe nach meiner Abtreibung bin ich zu einer sehr guten Psychiaterin gekommen. Das ist auch sehr schwierig, da jemanden zu finden, teils mit Wartelisten, aber nachdem die am Telefon meine Geschichte gehört haben, konnten die, glaube ich, gar nicht, als zu sagen, kommen Sie vorbei. Die hat mich dann auch betreut, als ich schon Medikamente hatte und danach noch betreut. Und die meinte zu mir, es wurde alles wahrscheinlich einfach zu spät erkannt und sie weiß nicht, ob ich mir nicht irgendwann was, wenn das so weiter verlaufen wäre, angetan hätte.
Das ist eine krasse Aussage.
Ja.
Wollen wir mal kurz, du bist jetzt schon sehr weit nach vorne gesprungen. Mich würde noch mal interessieren, wie es dir denn davor ging und wie es dann überhaupt zur Abtreibung kam. Also, dass du wirklich den Schritt dann auch gewagt hast und gesagt hast, ich mache das und es hilft mir und es ist das Richtige. Ich glaube, das ist ja eine wahnsinnig schwere Entscheidung.
Ja.
Wie ging es dir denn weiter in deiner Schwangerschaft? Also, ihr habt ja nicht beide nicht gewusst, du nicht, dein Mann nicht. Das ist eine Depression. Wie verlief das weiter? Also, wann hast du gemerkt, okay, das geht so absolut gar nicht mehr und ich kann nicht mehr?
Ja, ich würde sagen, das hat sich ja immer mehr zugespitzt. Es war dann tatsächlich so, dass ich irgendwann immer aufgestanden bin. Also die Kinder, ja, es war schwierig. Die Frau Weigle hatte damals auch gesagt, mein Mann muss jetzt zu Hause bleiben. Er hat sich dann auch, ja, hat es in der Arbeit kommuniziert. Er war dann daheim. Ich lag nur noch im Bett. Ich war verzweifelt. Ich habe geweint. Ich habe, ja, es war einfach ein ganz schlimmer Zustand. Es gibt bei uns in der Nähe gab es eine Abtreibungsklinik. Ich glaube, die gibt es auch immer noch. Die machen das bis zur Woche 12. Ich habe da, glaube ich, zwei, dreimal einen Termin ausgemacht. Wir standen auch einmal davor mit gepacktem Rucksack. Ich weiß, dass ich im Auto noch erbrochen habe. Ich habe geweint. Wir haben es nicht geschafft, da hochzugehen. Also Termin wieder abgesagt. Es war ein Tag so oder von Stunde zu Stunde. Das war immer Ambivalenz. Genau, ich war dann weiterhin bei Gespräche und so ging das eigentlich jeden Tag. Es hat uns Mühe gekostet, überhaupt irgendwo hinzufahren, die Gespräche zu führen. Und ja, dann war ich irgendwann so verzweifelt und habe auch in der Klinik in der Nähe, die auf der Liste stand, die Abtreibungen durchführt, einen Termin ausgemacht. Wir sind da morgens hin und ich ging jetzt davon aus, das Ganze klappt jetzt hier. Die haben dort einen Ultraschall gemacht und haben gesagt, das Kind ist zu groß. Ich hatte aber auch das Gefühl, die wollen das hier gar nicht. Also die wollten mich davon abbringen. Ich bin da an einen ziemlich unsensiblen Arzt geraten. Ich habe ihm gesagt, also unter Tränen hat er einen Ultraschall gemacht. Ich habe nichts gespürt. Der hat mir quasi unterstellt, ja, sie sind jetzt hier, sie wollen doch das Kind jetzt auf einmal überhaupt nicht mehr. Wer mich kennt, weiß, also dass meine Kinder mein Ein und Alles sind und dass ich zu sowas wahrscheinlich nie in der Lage wäre im Normalzustand. Also der hat es nicht wirklich gemerkt. Es war dann im Gespräch tatsächlich, dass man das Kind mit einer Ausschabung nicht mehr abtreiben kann, sondern nur medikamentös. Also das heißt, ich hätte das quasi gebären müssen. So war seine Aussage. Und dann haben die sich aber auch geweigert und haben mich aber dort, eine Schwester hat mich dort in die psychosomatische Abteilung gebracht, die war auch recht nett. Dort habe ich Gespräche geführt mit meinem Mann zusammen und die haben auch, ich musste Fragebogen ausfüllen und ich war da, glaube ich, gefühlt 2 Stunden. Und die Psychiaterin dort hat dann meinem Mann gesagt, ihre Frau hat eine sehr schwere Depression. Es gibt eigentlich nur die Möglichkeit für eine stationäre Aufnahme und für eine medikamentöse Behandlung. Die haben mir dort auch das Medikament Tavor gäbe, was ein sehr starkes ja, Beruhigungsmittel ist im Prinzip.
Das Medikament, über das Sabine da spricht, wirkt angstlösend und beruhigend. Mehr Infos dazu findet ihr auch in den Shownotes.
Also das ist kein Antidepressiva, sondern ein Beruhigungsmittel.
Ich bin mir nicht ganz sicher, also es hat schon auch, aber es ist kein Antidepressiva, was man regelmäßig nimmt, aber es ist hauptsächlich, glaube ich, zum Beruhigen und zum Runterfahren. So, ja. Das Antidepressiva habe ich auch mitgekriegt. Das war das Sertralin. Ich konnte aber in dem Moment auch gar nichts damit anfangen. Also wir sind dann nach Hause. Ich hatte meinen Mann angefleht, der war natürlich, muss furchtbar gewesen sein, hin und her gerissen. Aber er hat in dem Sinne damals so gehandelt, wie ich es wollte. Und es war in dem Moment auch richtig. Ich wollte heim, ich wollte zu meinen Kindern. Ja, ganz schwierige Situation.
Glaube ich. Du hast deine Kinder schon öfter mal angesprochen. Wie, weißt du noch, wie das für die war? Also, wie die das wahrgenommen haben? Haben die Fragen gestellt? Haben die das gemerkt, dass da was mit der Mama nicht stimmt?
Die haben damals keine Fragen gestellt, soweit ich mich erinnere. Die haben aber gemerkt, dass ich natürlich immer mehr im Bett lag, verweint war, keine Kraft hatte oder auf der Couch lag. Wenn ich mit dem Großen drüber spreche, erinnert er sich an was, wo es mir nicht gut ging. Allerdings hatte ich circa 1,5 Jahre später nochmal eine depressive Phase, eine schwierige Zeit, wo ich auch in 6 Wochen ja, stationäre Behandlung war, auch wieder mit Medikamente. Und da erinnert er sich auch, also ich weiß nicht genau, ob er da was vermischt, aber ja, wir haben so gut wie möglich oder haben versucht, dass die das nicht mitkriegen und das war die Schwierigkeit dazu, nur das kostet ja enorm Kraft.
Ja, das glaube ich. Nochmal kurz zurück ins Krankenhaus. Also du hattest, das finde ich übrigens interessant, was du erzählst, weil ich habe ja auch schon eine Folge über Abtreibung gemacht und da wurde mir Ähnliches berichtet von der Gesprächspartnerin, dass es oft so ist, dass die Ärzte sehr unsensibel mit einem umgehen, was ich echt krass finde. Weil ich glaube, das Letzte, was eine Frau in dem Moment hören will, sind Vorwürfe, weil Vorwürfe macht man sich schon genug selber.
Ja, also man hat, ich kann's, das weiß ich gar nicht mehr genau, inwiefern ich mir Vorwürfe, also es ging alles in meinem Kopf rum, aber hauptsächlich einfach war mein Kopf so matt. Also er war, ich, wie gesagt, hatte mich selber verloren und so richtig klar denken konnte ich nicht mehr und ich war eigentlich auch nicht mehr entscheidungsfähig. Also das hatte man oder hatten die Ärzte in der Klinik auch gesagt. Die hat gesagt, zu meinem Mann, ihre Frau ist nicht mehr entscheidungsfähig. Ja, man kann spekulieren, ob ich hätte dort bleiben sollen, aber es war einfach in dem Moment nicht möglich und man weiß auch nicht, wie es dann weitergegangen wäre.
Ihr habt euch dann entschieden, hast du ja gerade berichtet, erzählt, dass ihr wieder nach Hause geht. Das heißt, ihr seid nach Hause gegangen, du wusstest jetzt, ich habe eine Depression, eine schwere Depression, aber du warst immer noch schwanger. Und wie ging es dann weiter? Die Gedanken in deinem Kopf waren ja wahrscheinlich noch da, dass du das Kind eigentlich nicht möchtest vom Gefühl her, oder?
Genau, also das Dilemma ging im Prinzip dann weiter daheim. Es kamen auch immer weniger die Gedanken, ich will's doch. Es war einfach so, am liebsten diesen ganzen Zustand beende, alles wegmachen und dann war in meinem Kopf, dann wird wieder alles gut. Ich hatte aber auch nicht mehr die Kraft, drüber nachzudenken. Also ich war einfach nur ein Haufen Elend. Genau, und ja, dann ging es im Prinzip weiter. Ich habe wieder weiter rumtelefoniert und ich wusste, jetzt bleibt auch nicht mehr viel Zeit, weil man hatte mir ja schon mal gesagt, das geht nicht mehr und ich war weiter verzweifelt, habe dann aber doch eine Klinik gefunden, eine Stelle, wo ich hingehen konnte. Dort war auch alles etwas freundlicher, hatte ich das Gefühl. Und dann war ich dort und ich wusste eigentlich, in dem Moment wusste ich, entweder du machst das jetzt hier oder das wird gar nichts mehr und du willst ja auch nicht. Allerdings so richtig klare Gedankenphase konnte ich da nicht mehr. Ich war da schon unter medikamentöser Behandlung. Also ich hatte das Sertralin schon genommen. Und wie es so ist bei Antidepressiva, am Anfang verschlechtert sich der Zustand. Das ist ganz normal. Wenn man es anfängt, steht auch in der Packungsbeilage, ist man dann auch eher in ganz schlimme Fälle, hat man eher das Risiko für Selbstmordgedanke. Danach wird man allerdings immer auch gefragt bei Psychiater. Das war jetzt bei mir so nicht, aber im Prinzip habe ich mir ja schon auch was angetan, wenn man es so überlegt. Und ja, also ich war quasi in dem Zustand der Erstverschlimmerung. Es war der Horror. Und ich habe dann dort entschieden, ich mache das jetzt. War aber noch im Prinzip auf oder in dem Zimmer in dem OP und habe auch da noch gedacht, egal, will ich das jetzt oder will ich es nicht, also völlig gefühlslos, ja.
Kurze Frage, was meinst du damit, ich habe mir was angetan, also wie das habe ich gerade nicht so ganz verstanden, was meinst du mit dem Satz?
Also so sind manchmal meine Gedanken, also ich habe mich jetzt mir nicht selber was angetan im Prinzip, aber ich habe ja mir schon Leid zugefügt, indem ich das dritte Kind habe wegmachen lassen in der Situation.
Verstehe. Du hast gesagt, eigentlich ist man durch die Tabletten nicht so entscheidungsfähig oder das steht auch dran, dass es einem besser schlechter geht erstmal. Wie seid ihr damit umgegangen oder hat das überhaupt keinen Platz gehabt in dem Moment? Also dein Mann und du, dass es vielleicht doch dann die falsche Entscheidung sein könnte in dem Moment? Oder habt ihr einfach gesagt, es muss jetzt besser werden und das ist die richtige Entscheidung?
Letztendlich hat er mich, das muss man auch immer wieder sagen, immer wieder versucht, davon abzubringen. Also er war ja normal eigentlich. Also er hat sich auch gefreut. Es war für ihn auch unfassbar. Und gleichzeitig hat er mich aber so gesehen. Ich sah auch schrecklich aus zu dem Zeitpunkt. Also ich bin ja gar nicht mehr an den Kleiderschrank und habe mir selber was zum Anziehen rausgesucht. Ich habe mich nicht mehr geschminkt. Wer mich kennt, weiß, ich trage jeden Tag Wimperntusche. Das war alles nicht mehr möglich. Also er hat meinen Zustand gesehen und gleichzeitig war da ja aber das Kind und die Schwangerschaft. Also er war auch hin und her gerissen und letztendlich ja, haben wir es dann aber so entschieden oder er hat mich dann entscheiden lassen. Genau.
Hat es dann aber mitgetragen, also er stand dann hinter dir, war dabei bei der Abtreibung.
Ja, er hat es mitgetragen, er war dabei, allerdings musste er dann warten, also die ganze Behandlung, da war er natürlich nicht dabei. Ich musste auch vorher so eine Tablette nehmen, die dir den Muttermund öffnet, damit das die OP dann besser geht, weil die Schwangerschaft halt schon recht weit fortgeschritten war. Ich glaube, es war nachher die 13. Woche.
Vielleicht fragt euch jetzt, 13. Woche darf man in Deutschland nicht nur bis zur 12. Woche abtreiben? Doch, das stimmt. Sabine hat mich aber darum gebeten, dass sie über die genauen Umstände ihres Abbruchs nicht sprechen möchte. Das akzeptiere ich natürlich. Aber was ich sagen kann, in bestimmten Fällen gibt es Ausnahmeregelungen bei Abtreibungen, zum Beispiel bei einer Depression. Dazu erfahrt ihr auch mehr in meiner Folge 3 mit der Psychotherapeutin Constanze Weikle.
Ich weiß aber nur, wo ich die Tablette genommen habe, war es wirklich so, dass ich dachte, danach, oh Mann, nein. Also es war so geschwind, ich will das doch nicht, aber da war es ja auch zu spät. Wie gesagt, die Ambivalenz war immer da und er hat es absolut mitgetragen. Er hatte immer Angst, dass ich ihm später Vorwürfe mache, warum er das mitträgt oder nicht mich komplett davon abgehalten hat, aber er hat es ja versucht, also er hat es wirklich versucht, aber es war einfach nicht machbar. Ja, für mich.
Wie viel weißt du denn noch von der Abtreibung oder warst du da völlig neben dir in dem Moment?
Doch, ich weiß davon noch, wie gesagt, da gab es erst die Tablette. Ich hatte dann eine Vollnarkose. Ich glaube, das geht recht schnell. Der letzte Satz der Ärztin war damals auch, also die hat mich beruhigt, die hat irgendwie auch vielleicht meine Ambivalenz auch noch gemerkt. Die hat dann gesagt, das ist alles okay, sie können noch weiterhin Kinder bekommen. Ich weiß, dass ich dann eingeschlafen bin und als ich aufgewacht bin, war, ich glaube schon, eine leichte Erleichterung so zu spüren. Und mein erster Gedanke waren wieder meine Kinder. Ja, jetzt kann ich wieder zu meinen Kindern zurück. Ich dachte in dem Moment, jetzt ist alles vorbei. Aber die Depression an sich, das hat er uns auch vorher gesagt, egal wie man sich entscheidet, die ist nicht weg.
Das wäre schon auch krass, wenn sie dann sofort weggegangen wäre. Ich glaube, weil Depression ist ja eine Krankheit, die man auch behandeln muss. Da steckt ja meistens auch noch was dahinter und man muss drüber reden und sich irgendwie helfen lassen. Ich weiß aber noch, dass ich ganz lange keine Lust auf Therapie hatte, so. Also, ich wusste, es ist richtig, aber ich habe mir extrem schwer getan, mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Wie verlief es denn bei dir dann weiter nach der Abtreibung, die Therapie? Tat dir das gut oder war es auch schwierig, sich mit diesem ganzen Thema auseinanderzusetzen?
Nee, ich bin eigentlich jemand, der sich ganz gern mit sich selber auseinandersetzt und das auch ganz gut kann, eben auch durch mehrere Schicksalsschläge. Ich habe, als ich 12 war, meine Mutter verloren an Krebs und bin seit daher schon ein Mensch, der sich auch mit sich selber und mit dem Leben auseinandersetzt. Deswegen war das für mich gut. Also ich habe mich da voll und ganz drauf eingelassen, war, glaube ich, zweimal die Woche dann bei der Frau Weigle, war zusätzlich bei einer Psychiaterin, die auch richtig gut ist, die das eher so mit den Medikamente gesteuert hat und mich echt auch unterstützt hat. Es gab zwei richtig gute Freundinnen, die auch von meiner Schwangerschaft wussten. Die haben in der Zeit, also auch in der Schwangerschaft, noch ganz viel nach unsere Kinder guckt. Also bin ich bis heute noch dankbar drüber. Dann die Schwiegereltern wussten Bescheid. Auch da hat man dann Gespräche geführt und es hat auch geholfen. Ich habe, wie gesagt, mich auf Änderungen eingelassen. Ich habe danach angefangen, mehr zu arbeiten. Ja, ich hatte eine Putzfrau. Genau, ich habe so nach und nach wieder gemerkt, auch mit den Medikamenten. Deswegen würde ich auch, ich hatte es auch bei meiner zweiten Depression immer dazu raten. Sie haben mir den Antrieb so nach und nach ja wieder verschafft. Es waren Kleinigkeiten. Ich bin draußen rumgelaufen, habe die Vögel zwitschern hören oder Blumen gesehen und habe gemerkt, hey, da ist wieder Freude. Es kommt zurück. Es waren wirklich Kleinigkeiten. Ich habe mich wieder über ein schönes Pullover im Schrank gefreut, über mich im Spiegel. Es kam so nach und nach wirklich zurück. Ich habe Sport gemacht für mich selber, Yoga. Ja, genau.
Ich würde gerne gleich noch mit dir darüber weiterreden, weil ich das wichtig finde, weil ich hatte auch so einen Moment, wo es mir wieder besser ging und ich kann das sehr gut nachvollziehen, wie schön und befreiend es auch ist. Du hast nur gerade deine Freundin angesprochen und das habe ich mich auch die ganze Zeit schon gefragt im Gespräch. Wer wusste denn eigentlich von deiner Schwangerschaft und wie es dir geht? Ich meine, dir ging es richtig schlecht, du warst im Bett, du konntest nicht mehr aufstehen. Ein Umfeld merkt ja, da stimmt irgendwas nicht. Was hast du erzählt, mit wem hast du über was gesprochen? Wie war das damals?
Das Problem ist, dass man in der Situation sich eher zurückzieht, nicht mal mehr den Antrieb hat, nur eine WhatsApp zu schreiben oder zu telefonieren oder zu reden. Ich habe mich auch geschämt für das. Also man hat da ja das Wunschkind, wirklich das Wunschkind, das war geplant und man freut sich auf einmal nicht mehr. Daher war es schwierig, darüber überhaupt zu sprechen. Und man hat auch erstmal so die Fassade. Also man kann das nach außen noch ganz gut verdecken, eine ganze Zeit lang. Irgendwann dann aber nicht mehr. Ja, genau. Und auch später, also bis heute, wissen nur ausgewählte Personen davon. Es gibt immer mal wieder Leute, wo ich denke, ja, da kann ich es erzählen, die verstehen dich, glaube ich. Ich habe es zum Beispiel meiner Kollegin erzählt, nach Jahren, und die hat auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, aber die weiß, wie ich bin, und die weiß, kann rein aus der Erzählung damit was anfangen, dass es mir damals hundeelend gegangen sein muss. Und auch ja, meine zwei Freundinnen, die, oder jetzt auch der andere Teil meiner Familie, mein Bruder, mein Vater, die mittlerweile darüber Bescheid wissen. Jeder nimmt mich, wie ich bin, auch mit dieser Geschichte, weil sie genau wissen, dass ich damals nicht der Mensch war, der ich eigentlich bin.
Ja, ich das, was ich gerade ganz gut toll nachvollziehen konnte, war, dass man kann viel verstecken. Das finde ich immer so erschreckend bei Depressionen, wie viel man, also man kann es nicht dauerhaft, aber man kann schon viel spielen. Das ist schon krass.
Ja, ich glaube, also jetzt auch unabhängig von einer Schwangerschaftsdepression, weil, wie gesagt, ich war anderthalb Jahre später nochmal in so einer depressiven Phase. Man kann ganz lang nach außen, da hat man dann noch die Kraft, das zu vertuschen. Und bei mir hat auch immer jeder gesagt, jetzt kommst du wieder, du bist die Person, die immer lacht, aber innen sieht es ganz anders aus. Das hat auch Frau Weigle öfters gesagt, ja.
Das ist schon witzig. Es gibt ja auch bekannte Comedians zum Beispiel, die Depressionen haben. Das finde ich auch immer so krass. So Menschen, die ihr Geld damit verdienen, Spaß zu machen und Witze zu erzählen.
Ja, genau, das denke ich auch immer. Oder auch Schauspielerinnen oder so, die eigentlich, wo man liest, die sind depressiv, aber können das dann doch.
Ja. Trotzdem finde ich schön, dass du mit ausgewählten Menschen in deinem Umfeld drüber sprechen konntest und denen auch sagen konntest, wie es dir geht und was bei dir Sache ist, also auch, dass du schwanger bist. Ich fand es damals nämlich auch wichtig, es Menschen zu erzählen, weil ich dachte mir, ich muss es irgendjemand erzählen. Ich muss aber auch erzählen, dass es mir nicht gut damit geht und damit müssen die Leute irgendwie klarkommen. Trotzdem habe ich gemerkt, dass es wirklich schwierig ist für die Menschen, auch wenn sie dich lieb haben oder wenn du ihnen sehr wichtig bist, das so nachzuvollziehen. Kennst du das?
Ja, ja, ich glaube, also wie gesagt, deswegen erzähle ich es auch nur Ausgewählte. Es gibt ja Menschen, die sind dafür eher zugänglich, und es gibt welche, die können wirklich gar nichts damit mit anfangen. Und man denkt trotzdem, deswegen erzähle ich es auch nicht jedem, die können dich vielleicht doch verurteilen, weil die kannten deinen Zustand nicht. Und das rufe ich mir auch immer wieder ins Gedächtnis, wenn ich bis heute, gibt es natürlich Tage, wo ich drüber nachdenke und wo ich denke, ich hätte das Kind gern gehabt. Aber dann rufe ich mir immer wieder ins Leben, ich habe meine zwei, da bin ich glücklich drüber und weiß, wie schlimm mein Zustand war, auch wenn es andere vielleicht nicht nachvollziehen können. Für mich war es so, und das, ja, ich glaube, man muss sich damit abfinden, dass nicht jeder damit umgehen kann. Ja.
Eigentlich schade, dass man so nicht offen darüber sprechen kann. Also, weil ich immer denke, so wird es halt immer ein Tabuthema sein und man wird sich nie trauen, darüber so offen zu sprechen. Und das tut, also gerade so das Thema Depressionen, auch ohne Schwangerschaft, finde ich immer noch sehr tabuisiert bei uns. Auch wenn man sagt, nein, alle sollen offen drüber reden, habe ich doch den Eindruck in unserer Gesellschaft, es ist schon komisch, wenn jemand sagt, ich habe eine Depression.
Das stimmt. Ja. Wie gesagt, ich war ja dann auch mal 6 Wochen stationär in der Klinik. Das sind alles normale Menschen, wie du und ich. Also alles und jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und dort war es wirklich so, dass man sich wie unter so einer Glocke gefühlt hat. Alle wissen, mit so einer Depression umzugehen oder mit Angststörungen. Und da konntest du ganz offen kommunizieren, weil jeder weiß, wie sich das anfühlt. Und das ist total schade. Eigentlich schade, wenn ich das jetzt so gerade feststelle, in meiner Situation, dass man sich dafür schämen muss, was uns auch passiert ist. Das wäre, wenn das mehr nach außen kommuniziert wird. Und auch das Thema Depression, das ist einfach eine Krankheit. Das muss man sich immer wieder sagen. Das ist nicht irgendwie eine Störung, es ist eine Krankheit. Es fehlt dir ja das Serotonin im Kopf. Genau, und das ist einfach für viele, glaube ich, noch nicht bekannt.
Ja, das ist auch so platt, das auch immer ist, das so zu sagen, aber mich nervt es auch, dass man alles hinnimmt, was körperlich so, also wenn jemand das Bein gebrochen hat oder jemand auch Schlimmeres, Krebs hat oder so, jeder nimmt es als Krankheit wahr und hat Mitgefühl, aber bei einer Depression haben die Leute vielleicht auch Mitgefühl, aber so richtig nachempfinden können sie es nicht.
Nee, man schämt sich, ja, genau, die können es nicht richtig nachempfinden. Und mir fällt gerade ein Satz von der Frau Weidle nur ein. Die hatte damals, wo ich noch schwanger war, hat sie zu mir gesagt, und ihr Mann muss jetzt zu Hause bleiben. Das ist jetzt wie 41 Grad Fieber, sie sind richtig krank, er muss jetzt zu Hause bleiben und das auch so kommunizieren. Aber wie gesagt, in der Gesellschaft, es wird anerkannt, wenn du Krebs hast oder auch eine Grippe oder sonst irgendwie was, aber die Depression einfach nicht oder weniger.
Ja, es würde jeder mehr akzeptieren, wenn er jetzt sagen würde in der Arbeit, also ich muss daheim bleiben, weil wie es Frau Weidle gesagt, meine Frau hat über 40 Fieber, die liegt im Bett, die hat Grippe, würde jeder sagen sofort. Aber sobald man dann sagt, ja, meine Frau hat eine Depression, dann, ja, die Leute akzeptieren es, aber ich unterstelle jetzt, vielleicht ist es auch ein falsches Unterstellen, dass manche dann denken, och. Aber so kommt es für mich manchmal halt rüber. Es heißt nicht, dass alle Menschen so denken, absolut nicht. Es gibt viele Menschen, die sensibel auch mit mir umgegangen sind und Verständnis hatten, aber ich rede jetzt einfach nur mal so im Großen.
Ja, sehe ich auch so und auch in meinem Umfeld gab nicht viele, es gab ein paar wenige, die mich nicht mehr verstanden haben und wo ich auch das Gefühl hatte, also langjährige Freundschaften mit 3 Personen, die haben mich nicht mehr verstanden. Also ich habe mich wahrscheinlich auch ein bisschen verändert, aber das war alles oberflächlich und die kannten mich eigentlich nur, wie es mir richtig gut ging. Ich war diejenige, die immer jedem zugehört hat und in dem Moment habe aber eigentlich ich Hilfe braucht und die konnten gar nicht damit umgehen, dass es mir jetzt auf einmal, ja, dass ich nicht mehr die gleiche war im Prinzip.
Aber die wussten nur von deiner Depression?
Nee, die wussten tatsächlich auch von der Schwangerschaft und von der ganzen Geschichte, ja. Aber tatsächlich, ich bin eigentlich ein Mensch, der ganz viele langjährige Freundschaften und Beziehungen hat, ich das auseinanderbrauche, ja. Weil ich glaube, die hatten da einfach kein Verständnis.
Wie geht's dir damit oder wie ging's dir damit?
Ich find's bis heute schade, find aber mittlerweile, das liegt vielleicht auch im Alter, es wichtig, dass man ein paar gute Freunde und Bekannte hat und auch die Familie. Das reicht, also man braucht gar nicht so viele Kontakte. Es reichen die paar, wo man weiß, da ist man gut aufgehoben, echte Beziehungen im Prinzip.
Ich möchte noch mal kurz zu einem Punkt gehen. Du hast jetzt das schon öfter angesprochen, dass du noch mal in Therapie warst danach. Hat das was damit zu tun gehabt, was du erlebt hast? Hat das was mit deiner Schwangerschaft, mit deiner Abtreibung zu tun gehabt oder war das ein anderer Punkt?
Es hat sich im Prinzip, also man hat gemerkt, es wurde immer besser und besser. Es war dann, also man hatte uns auch schon während der Schwangerschaft gesagt und auch in Bezug auf die Abtreibung, dass das für die Ehe recht schwierig werden könnte. Also wir haben damals gesagt, ja klar, also bei uns auf keinen Fall. Es war aber danach, glaube ich, so, dass ich habe viel Ruhe braucht. Also ich lag auch immer mal wieder im Bett, habe was gelesen, habe mich zurückgezogen, aber das sollte auch so sein. Also nicht mehr so krankhaft zurückgezogen, sondern einfach ja, ein bisschen Zeit für mich braucht. Mein Mann hat damals viel, hat den Garten gerichtet. Das war für ihn eher so, ich packe da was an, habe ein Projekt. Wir waren auch gemeinsam nicht bei Gesprächen. Ich war allein in Behandlung und da ist so ein bisschen die Ehe auseinandergelaufen. Also wir haben uns tatsächlich verloren, was undenkbar war. Ich hatte mit ihm nochmal gestern drüber geredet und er hat mich daran erinnert, wie das denn danach war. Als es mir wieder besser ging, hatte ich wieder Kinderwunsch. Ich war aber wieder auch ambivalent. Es waren tatsächlich schwierigere Zeiten. Also wir haben das total unterschätzt. Ja, es kam tatsächlich dann zu einer Trennung und ich hatte die Medikamente so ein Jahr später abgesetzt und habe gemerkt, dass mein Zustand auch wieder schlechter wurde auch bedingt, glaube ich, durch die ganze Probleme, bedingt sicher durch nicht viel Verarbeitetes. Es kam dann auch jemand anders in mein Leben. Ja, hat sich einfach alles so ergeben. Und da ging es mir dann einfach auch wieder richtig schlecht. Der Zustand wurde von Tag zu Tag schlimmer, daran erinnere ich mich. Und die Psychiaterin hat damals von heute auf morgen einen Klinikplatz für mich ausgesucht. Also das spricht auch total für sie, weil normal wartet man ewig lang auf so einen Platz. Bin ich auch bis heute noch dankbar. Ich bin dann dahin, habe in der ersten Tag gedacht, was soll ich denn eigentlich hier? Und habe dann gemerkt, nein, es tut doch richtig gut.
Und hast du in der Therapie dann auch noch mal über deine Schwangerschaft gesprochen und über deine Abtreibung war das Thema?
Ja, das war auch nochmal Thema. Es gab dann auch ein paar Gespräche in der Zeit. Wie gesagt, hatte ich aber auch schon jemand anderes. Ja, ich so mein neuer Partner kam so in mein Leben. Das hat mir einfach wahnsinnig gut getan. Auch da war ich wieder sehr ambivalent. Ich wusste gar nicht mehr, auf was ich höre. Also auch da war im Prinzip wieder die Depression. Das Gefühl für vieles war weg. Total ambivalent. Mir ging es wieder Hundeelend. Es kam also nochmal zurück. Vielleicht auch bedingt dadurch, dass ich die Medikamente zu früh abgesetzt hatte. Das weiß man nicht genau. Ich habe dann auch wieder Medikamente genommen. Aber die Gespräche gingen auch nochmal über den Abbruch. Ich habe da auch nochmal viel verarbeitet und in der Zeit habe ich das dann auch meinem Vater erzählt. Ja, was ich ganz lange zum Beispiel nicht erzählt hatte. Ja.
Und wie ist der damit umgegangen?
Also er ging gut damit um. Er hat mich in dem, was ich getan habe, auch unterstützt. Ist jetzt, glaube ich, ja, war schon auch ein bisschen überrascht darüber. Meinem Bruder hatte ich es erzählt, als ja, etwas länger vorher, als sie mit dem dritten Kind schwanger waren. Genau.
Und wie war das für deinen Bruder in der Zeit gerade?
Ja, der war auch total überrascht und natürlich kam auch die Frage, warum hast du damals nichts erzählt? Aber es war einfach nicht möglich. Ich hatte die Kraft dazu nicht und auch nicht den Mut, ja.
Du hast jetzt gerade ganz schön viel erzählt, auch über dein Privatleben. Einfach nochmal zurück zu deiner Beziehung oder zu deiner Ehe. Ist die dann eigentlich kaputt gegangen aufgrund der Abtreibung, kann man das so sagen, oder aufgrund der Schwangerschaft? Oder was würdest du sagen, wie habt ihr euch verloren? So hast du es ausgedrückt.
Nein, also ich glaube nicht, dass jetzt das komplett schuld war. Wie gesagt, wir hatten eine sehr gute Ehe, waren eine ganz tolle Familie. Ich kann es manchmal bis heute auch nicht begreifen. Ich glaube, ich war immer noch nicht ich selber. Ich glaube aber auch, dass wir uns eventuell schon vorher oder in dem Verlauf irgendwie verloren haben. Unser Fokus lag ganz viel auf Familie, was auch ganz toll ist. Genau, man kann es, also ich würde jetzt nicht die Schuld nur dem geben, aber ich würde schon einen Großteil auf das Erlebte und die Depression zurückführen, weil ich einfach auch teils nicht der Mensch war, der ich eigentlich bin. Und wie gesagt, es kam dann eben noch dazu, dass in mein Leben jemand anders dann noch kam.
Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, was Sabine und ihr Mann da durchgemacht haben, denn Ähnliches haben auch mein Mann und ich erlebt. Und es ist echt hart, jemanden zu begleiten, den man liebt und der eine Depression hat. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Nicht nur als jemand, der eine Depression hatte, es ist nicht nur bezogen auf meine Schwangerschaftsdepression, sondern auch als jemand, der einer Person im engeren Umfeld mit einer Depression nahesteht. Also das kenne ich auch. Und das vergisst man oft, dass diese Menschen auch darunter leiden und nicht nur die Menschen, die depressiv sind.
Ich finde das krass, muss ich jetzt ehrlich sagen, dass du jemand, du hast gesagt, du hast dann wieder eine Depression gehabt und da lernst du jemand Neues kennen in so einer Phase. Finde ich jetzt auch bemerkenswert, dass man dann so in eine neue Beziehung starten kann oder auch, dass derjenige dich da so abholen kann, obwohl er noch gar nicht so mit dir in einer Beziehung war.
Wir kannten uns schon lange vorher. Genau. Und das hat sich dann so ergeben, aber er konnte tatsächlich damit mit gut umgehen. Ja. Und so sind wir, also ja, eigentlich dann schon auch irgendwann da reingestartet. Und bis heute ist natürlich das Thema Depression auch immer wieder ein Thema. Wie war das damals? Ich spreche auch mit ihm oft darüber. Und es gibt auch heute noch Tage, wo ich manchmal denke, so ein, zwei Tage im Monat sind es vielleicht. Oh nein, hoffentlich kommt es jetzt nicht wieder zurück. Das scheint aber auch ein bisschen hormonell zu sein. Da geht es einem vielleicht ein, zwei Tage mal nicht so gut. Ich kann aber mittlerweile damit umgehen und ich nehme ja auch keine Medikamente mehr oder so und weiß dann, das beruhigt sich schon wieder. Morgen geht es dir wieder besser. Ich akzeptiere den Zustand. Ist auch gut, den Zustand einfach dann zu akzeptieren und dann geht es auch wieder weg.
Hast du heute manchmal noch sowas wie ein schlechtes Gewissen, auch deinem Ex-Mann gegenüber? Oder auch wie denkst du an das Ganze jetzt im Rückblick?
Schlechtes Gewissen. Ja, manchmal schon, also teilweise. Aber ich hole mich dann, wie gesagt, immer wieder zurück und sage mir, es war der Zustand, es war einfach alles so. Man darf sich auch nicht zu arg drin aufhängen in der alten Geschichte, weil sonst geht man, glaube ich, kaputt. Ich erinnere mich an einen Satz von der Frau Weigle, den sie uns damals mitgegeben hat. Da hatte sie gesagt, egal wie man sich entscheidet oder egal wie du dich entscheidest, sei gnädig zu dir. Und an den Satz erinnere ich mich immer wieder und erinnere mich einfach immer mal wieder kurz an den Zustand, wie es mir ging und dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen mehr. Ja.
Finde ich einen guten Satz, sei gnädig zu dir selbst. Ich habe mal einen ähnlichen Satz gehört. Also, ich glaube, meine Mutter hat dann mal zu mir gesagt, als ich mir mal selber nicht so verzeihen konnte für Dinge, hat sie immer gesagt, man muss auch sich selber verzeihen können, so wie man anderen Menschen verzeiht.
Genau, ja, weil ich glaube, du hattest ja in deinem Podcast, oder hattest du, glaube ich, gesagt, du hattest ja den Gedanke zum Abbruch. Genau, und ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, allein wenn man den Gedanke schon hatte, und das Kind nachher da ist, muss man sich ja auch immer wieder selber für den Gedanke verzeihen.
Ja,
Oder ist das nicht so?
doch, ich sag's dir
Ja.
auch ganz ehrlich, ich finde es auch, ich habe manchmal jetzt auch ein schlechtes Gewissen, dass ich so offen jetzt auch wieder in der Folge über das alles rede und denke auch öfter darüber nach, was ist, wenn er das mal hört, wenn er groß ist? Was denkt er dann, dass er nicht gewollt war, dass ich ihn nicht geliebt habe oder das ist für mich ganz furchtbar. Das ist wirklich, das
Ja.
trifft mich ganz arg und macht mir auch ein schlechtes Gewissen. Aber da bin ich ähnlich wie du. Da sage ich mir, ich war damals in einem anderen Zustand. Mir ging es wirklich richtig schlecht. Ich habe mir Hilfe gesucht und es hat funktioniert, dass es noch in meiner Schwangerschaft mir besser ging und dass ich, bevor ich also die Entscheidung treffen musste, ganz klar für ihn entschieden habe.
Mhm.
Und
Ja.
das muss einfach reichen, Und ich liebe ihn, ich bin froh, dass er da ist. Aber mir ging es in dem Moment nicht gut und ich finde es wichtig, dass das die Menschen wissen und dass wir darüber sprechen, dass es sowas auch gibt.
Genau, ja. Und da höre ich, also ich kann dich absolut nachvollziehen und ich höre das, also ich weiß einfach, wie du dich gefühlt hast und ich höre das auch raus bei dir jetzt, dass du damit schon auch wahrscheinlich immer mal wieder zu tun hast und einfach auch wahrscheinlich zu dir sagen musst, ich bin gnädig zu mir selber und mir ging es damals schlecht und auch da höre ich wieder raus, dass du denkst, dass das wahrscheinlich nicht jeder versteht oder er könnte es vielleicht später nicht verstehen, aber ich glaube, so wie auch, ich habe auch zum Beispiel ein schlechtes Gewissen meine Kinder gegenüber, dass ich denke, hey, wenn die das erfahren, die denken, die werden mich doch nie verstehen, aber ich glaube, wenn sie älter sind und mir das dann so erklärt, dann verstehen die das schon, ja.
Ich glaube auch. Ich meine, du hast deine Kinder großgezogen, sie haben von dir viel mitbekommen. Ich werde mein Kind großziehen, er wird, also ich gehe davon aus, dass er ein wunderbarer Mensch wird, schon ist, aber auch als Erwachsener. Und ich glaube auch, dass er das nachvollziehen kann. Also ich hoffe es. Es wäre für mich das Schlimmste, wenn das was mit meinem Kind machen würde. Aber ich möchte einfach nicht, dass wir das tabuisieren und ich möchte einfach nicht, dass ich nicht offen meine Gefühle sagen kann, in keinem Moment. Ich möchte einfach dafür kämpfen, dass wir alle immer offen darüber sprechen können, wie es uns geht und auch wenn es uns schlecht geht.
Ja, und, das finde ich auch.
Mhm. Ja.
Finde ich auch wichtig und deswegen hatte ich mich auch entschieden, dass ich das mit dem Podcast mache. Also erstens bin ich froh, dass das mal alles so rauskommt und vielleicht gibt's Frauen, denen es ähnlich geht, die verzweifelt nach irgendwas suchen, weil bei mir war es auch so, ich habe nichts oder nicht viel drüber gefunden über die Schwangerschaftsdepression und ja, vielleicht, ich kann keinen richtigen Rat dazu geben. Es ist, also wenn du mich jetzt fragen würdest, was ich andere Frauen rate, kann ich tatsächlich keinen Rat richtig dazu geben, außer diesen Satz, dass man zu sich selber gnädig sein muss, egal wie man sich entscheidet. Und ich glaube, in der Situation muss das jede Frau mit ihrem Partner selber entscheiden, so gut, ja, obwohl man vielleicht nicht so entscheidungsfähig ist, aber genau.
Ja. Ich finde es auch immer schwierig, einen Rat zu geben. Tatsächlich frage ich sowas sehr gerne am Ende meiner Folge, aber ich finde, du hast schon viele Ratschläge gegeben, vielleicht merkst du es gar nicht.
Okay.
Auch mir selber. Also ja, ich bin jetzt einfach mal ehrlich, ich bin gerade ein bisschen angefasst.
Okay.
Weil ich nicht gedacht hätte, ich wusste, was auf mich zukommt, aber es ist schon was anderes, wenn man mit jemandem spricht, der das Gleiche erlebt hat. Also ich will es nicht vergleichen. Ich glaube, dein Zustand war der schlimmere, definitiv. Aber es macht schon was mit mir, jetzt zu erfahren, es gibt dich, du hast Ähnliches erlebt wie ich und dafür bin ich einfach, auch wenn es für uns beide scheiße war, bin ich aber dankbar, dass wir miteinander geredet haben.
Ja, genau. Und wie gesagt, danach habe ich so lange gesucht im Prinzip und ja, vielleicht hört sich die eine oder andere Frau an, die sowas hinter sich hat oder eine Schwangerschaftsdepression hat und weiß, ich bin nicht allein damit. Ja. Und ich brauche auch kein schlechtes Gewissen haben, weil es kann einfach keiner was dafür.
Das war perfekt. Das war schon der beste Rat, den du eigentlich geben kannst, ohne einen Rat geben zu wollen.
Ja.
Ich bin dir unglaublich dankbar. Vielen Dank für dieses offene Gespräch. Wie gesagt, ich glaube, das wird vielen Menschen, Frauen vor allem, da draußen gut tun, aber vielleicht auch den Partnern, die das miterleben. Mhm. Und mir hat es auch gut getan. Danke dir.
Ja, mir auch. Ja. Danke auch.
Ihr habt es vielleicht gemerkt, mich hat dieses Gespräch auch sehr berührt, weil es eben auch viel mit meiner eigenen Geschichte zu tun hat. Ich bin Sabine total dankbar, dass sie sich bei mir gemeldet hat und dass wir dann so offen über ihre Depression und ihre Abtreibung sprechen konnten, weil es, wie ich es am Ende vom Gespräch auch gesagt habe, einfach dazu beiträgt, dass wir mehr über Depressionen rund um die Schwangerschaft sprechen und das Thema dann vielleicht irgendwann kein Tabuthema mehr ist. Wenn ihr mehr über meinen Podcast und mich erfahren wollt, dann könnt ihr gerne mal auf meinem Instagram-Profil vorbeischauen, muttergefühle.podcast.
Ich freue mich, wenn ihr mir dort folgt oder über eure Likes, wenn ihr kommentiert. Und ihr könnt mir auch da schreiben, wenn ihr zum Beispiel ein Thema für meinen Podcast habt. Ihr könnt mir aber auch eine Mail schicken. Alle Kontaktdaten findet ihr unter dieser Folge. Außerdem habe ich wieder die ganz große Bitte, wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich total über eine 5-Sterne-Bewertung von euch freuen. Ich finanziere meinen Podcast selbst, ohne Werbung und ohne Partner. Das heißt, eure Bewertung ist sozusagen meine Bezahlung und sorgt halt auch dafür, dass sich meine Folgen oder mein Podcast besser verbreitet und dass er ganz viele Leute erreicht, die Themen auch betreffen. Ja, ich wäre euch da einfach sehr dankbar und sage vielen, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Dieser Podcast ist von mir, Katharina Fuß. Produktion Fabian Siegel. Musik Sebastian Schley. Podcast Station Voice Diana Hörger.
Das war Muttergefühle, der Talk über Tabus in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Die nächste Folge gibt's in 2 Wochen.